Einer Lohne, herzlich willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Schauen zurück in dieser Folge auf die DTM vom Sachsenring und das Ganze unter hitzigen Bedingungen auf dem Kurs der MotoGP. Ebenfalls schauen wir in dieser Folge auch auf das Langstreckenweltmeisterschaftsrennen der WEC in Fuji voraus. Dort geht es in die heiße Phase der Langstreckenweltmeisterschaft im Jahr 2024. Damit begrüße ich euch zur neuesten Ausgabe hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, die DTM mit dem sechsten Lauf, also sechste Station, nicht der sechste Lauf, das mal so ein bisschen klarzustellen. Der sechste Lauf bekanntlich ja auf dem Sachsenring. Dort haben wir vorhin auch schon viel drüber gesprochen. Sachsenring immer so eine Sache für Rennen, die kontrovers diskutiert werden. Es war letztes Jahr so und das ist dieses Jahr auch wieder so. Kommen wir aber gleich noch dazu zu sprechen, aus welchem Grund. Aber der ist sicherlich offensichtlich. Schauen aber noch vorher darauf. Jordan Pepper macht ja jetzt sein Seriendebüt. Ersetzt weiterhin den angeschlagenen Christian Engelhardt. Da wünschen wir weiterhin auch noch alles Gute, ob Christian Engelhardt dann bei den Läufen auf dem Red Bull Ring und auf dem Hockenheim zurückkehren wird, ist bisher aber noch ungeklärt. Deshalb wünschen wir da dennoch weiterhin gute Genesungswünsche. Jordan Pepper, damit dann gleich drei Südafrikaner in der DTM vertreten, gab es so in der Form auch noch nicht. Dann schauen wir auf das Qualifying am Samstag und dort stellte sich heraus, Thomas Breining, schnellster, doch hat ja eine 5 Plätze Gridstrafe bekommen. Aufgrund von 3 Verwarnungen hat sich einer da eingefahren und deshalb, ja, muss er dort nach hinten, beziehungsweise dann auf Platz 6. Geht für ihn dann zum Glück nicht ganz nach hinten. Jack Aitken erbt damit die Pole von Mirko Bortolotti, Luca Stolz und Ayun Maini. Thomas Breining damit dann auf Platz 6 wieder zu finden. Für die weiteren Titelkandidaten, Calvin van der Linde, nur Platz 10. Mirko Bortolotti habe ich schon angesprochen, Platz 2 für den erweiterten Kreis, sage ich jetzt einfach mal. Mauro Engel gehört nicht zum erweiterten Kreis, der startete auf Platz 7. Aber ich sage jetzt mal, Sheldon van der Linde, René Rast oder auch eben Thomas Breining. Wie gesagt, Pole Position wäre für Thomas Breining in dem Bezug noch deutlich besser gewesen, was seine Rennausgangslage angeht. Aber dadurch ja mit seiner Verwarnung nur Platz 6. René Rast gilt das Gleiche. Dort aber, ich sag's mal, die Strafe nicht allzu groß ausgefallen. Mit Platz 17 ging es dann viel nach ganz weit hinten. Und wenn wir mal aufs Rennen schauen, begann dieses Rennen auch, muss man sagen, wieder erneut, ja, was heißt chaotisch, aber DTM-typisch. Nämlich in dem Sinne, dass Marco Wittmann sich wieder erneut einen Teil abgefahren hat in der Startkollision, diesmal vorne. Und das schleift ähnlich so wie beim seinem Erfolg in Zandvoort. Hat auch für ihn keine größeren Konsequenzen gehabt, aus Sicht von ihm, ja, dann glücklich gelaufen. Die BMW-Jungs mussten sich aber, um das mal zusammenzufassen, ziemlich weit nach vorne fahren, denn die standen ja alle ziemlich zusammengehäuft im Mittelfeld, beziehungsweise sogar am Ende des Feldes. Die Kollision von Wittmann mit Engstler hatte noch für den letztgenannteren, Luca Engstler, noch weitere Folgen. Das Teil hinten an seinem Lamborghini so abgefahren, dass man tatsächlich keinen Boxenstopp mehr machen konnte. Die Luftlanze, der Anschluss dafür, war einfach dann damit mitbeschädigt und damit ging es dann im Verlauf des Rennens dann auch final in die Boxengasse zum Abstellen. Jack Aitken fuhr am Anfang des Rennens sehr konstant und sehr dominant dieses Rennen hinweg. Das hat man auch in den Zeiten sehen können, dass sich wie folgt dargestellt hat, konnte sich dort in den Anfangsminuten sehr, sehr deutlich, wie schon erwähnt, absetzen. Zeiten waren pro Runde 13. schneller, 1:20.1 zu 1:20.4 im Vergleich zu Bortolotti, Mauro Engel 1:20.4, Luca Stolz 1:20.6 und auch der Rest fuhr in dem Bereich 1:20.6, Thomas Breining 1:20.7, René Rast der von vorne nach hinten gehen musste. 1:20.8 in dem Feld unterwegs. Calvin van der Linde mit 1:20.6 noch in der Anfangsphase gut unterwegs gewesen, brach aber im letzten Teil seines Rennens, also nach dem Boxenstopp, ein. Das so die Zeitenvergleichsphasen. Wenn wir da mal schauen, und das ist ein Thema, Ricardo Feller, 1:22.192. Jemand, der eigentlich sehr konstant ist in der DTM, sehr bedacht an die Sache rangeht, ist dieser Einbruch in diesem Rennen und auch in Rennen 2, kommen wir gleich noch zu sprechen, ja, ziemlich ungewöhnlich gewesen, muss man ganz klar sagen. Im weiteren Rennverlauf dann die Boxengasse angesteuert, Jack Aitken doch ziemlich zum Anfang bei noch 16 Minuten und 50 des Boxenstopp-Fensters angesteuert. Selbst bei diesen warmen Temperaturen war die Prämisse klar, sehr früh in die Boxengasse reinzufahren. Nach dem Boxenstopp entbrannte dann auch das Duell Calvin van der Linde gegen Thomas Preining, was aus Sicht von Calvin van der Linde ziemlich hart anging, was aus Sicht von Thomas Preining die übliche Preining-Art anging, kann man jetzt gut oder schlecht finden, gab dann doch einige Kollisionen, auch aus Sicht des Porsche-Piloten, die, ja, unnötig waren. Ich meine, die Verteidigung dort in Kurve 2 des Sachsenrings von Calvin van der Linde da auch durchaus berechtigt worden, deshalb die Verwarnung für seine Verhältnisse dann eigentlich aber auch etwas drüber aus Sicht der Rennleitung. Leute, die lang gefahren sind, waren eher Shannon van der Linde und René Rast, die erstmal Plätze verloren haben. Shannon van der Linde und René Rast auch dann vor dem Boxenstopp vorbeigegangen an Thierry Vermeulen, der auf der 9. Position wieder zurückgespült worden ist nach dem Boxenstopp. Der Kampf Calvin van der Linde gegen Thomas Preining ging bis zur 13 Minuten verbleibend auf der Rennuhr, dann Thomas Preining sich doch noch durchsetzen können, leichte Berührung, man hat ihn nicht zurückgepfiffen, was fand ich ein bisschen überraschend war, denn das eigentlich ja oft in der DTM der Fall, dass man Leute wegen inkorrekten Überholmanövers zurückpfeift, egal ob es dann Kollisionen sind oder dann noch Berührungen in der Art, dass tatsächlich dort nicht passiert, was auch vollkommen okay ist, aber passt irgendwie im Verhältnis, finde ich, zumindest nicht zur Linie der Rennleitung in der gesamten Saison 2024. Damit Preining auf der 6, Rast konnte sich dann noch vorbeisetzen in einem dann doch sehr hart umkämpften Platz 7, muss man ganz klar sagen, hat sich da noch vorbeigeschmuggelt an Vermeulen Pepper, an seinen Teamkollegen Sheldon van der Linde und Calvin van der Linde. Aitken hingegen, ja, fuhr ein sehr dominiertes, ein sehr kontrolliertes, ein sehr entspanntes Rennen, entgegen vor Mirko Bortolotti und Maro Engel, stolz auf 4 und Meini auf 5, die ganze Mercedes-Valence auf 3, 4 und 5 damit zu sehen. Ausgeschieden bzw. disqualifiziert worden, Ayan schon Gewinn aufgrund von dem Nichterscheinen beim Wiegen, ausgefallen hingegen Ricardo Feller, Luca Engsler und Clemens Schmid. Damit Ben Doerr auf 16, Maximilian Power auf 15, Team auf 14, Wittmann noch auf 13, Lukas Auer auf 12 und Thierry Vermeulen macht die Top 11 damit quasi komplett. Und Jordan Pepper, wie schon erwähnt, gutes Rennen gefahren mit Platz 10, also damit Platz 8, 9 und 10 fest in Hand der Südafrikaner. Dann blicken wir auf Qualifying Nummer 2 und da war, muss man sagen, ist dann doch sehr überraschend, dass Thierry Vermeulen dort auf die Pole Position gefahren ist. Zwar Ferrari über das Wochenende ganz klar sehr, sehr gut, MF Free Racing. Im Vergleich auch dazu, Calvin van der Linde, eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Samstag in der Qualifikation. Lukas Stolz hingegen konstant gut auf den vorderen Rängen, jetzt diesmal im Qualifying auf Platz 3 unterwegs. Jack Aitken auf 4, Luca Engsler auf 5, starke Leistung und Thomas Preining auf 6. Selbst ohne Strafe bleibt er damit dann auf seiner gleichen Position wie nach dann zum Vortag. Weiterhin schwierig taten sich Mirko Bortolotti, nicht nur weiterhin, sondern das erste Mal eigentlich in der Saison tat er sich schwer. Weiterhin, und da kommen wir jetzt dazu, taten sich die BMWs schwer. Shannon van der Linde besser, BMW auf 10 und Marco Wittmann und René Rast auf 19 und 20. Hinderte sie im Rennen dann aber dennoch nicht weiter nach vorne zu fahren. Denn das zweite Rennen, angeführt dann von Thierry Vermeulen, ging in eine, sagen wir es mal so, diskutable Phase dann hinein. Erst erneut, das kennen wir eigentlich schon aus der DTM, die BMWs mit einer Aufholjagd, im Qualifying geht dort gar nichts, im Rennen dann dafür umso mehr, wurde viel darüber spekuliert, ob die Bay OP-Einstufung, die man größtenteils übernommen hat aus dem vorherigen Lauf und aus den vorherigen Stationen, dort dann auch gerechtfertigt sind, sieht man aber dennoch in den Zeiten, dass es eigentlich absolut auf einem Niveau ist. Unglücklicherweise Sheldon van der Linde, der Unglücksrabe, nach einer Kollision mit Ayan Chang Güven mit Reifenschaden hinten rechts unterwegs gewesen, damit schon nach 10 Minuten im Rennen, ja, eigentlich chancenlos, musste dort in die Boxengasse abbiegen. Terry Vermeulen, jemand, der sich schon früh in der Rennanfangsphase absetzen konnte, 2,7 Sekunden waren zum größten Teil dann zu Luca Stolz. Luca Engstler hingegen konnte gar nicht zur Spitze mithalten, hat da eine kleine Gruppe gegründet mit Kevin van der Linde, Jack Aitken und Maro Engel. Dort dann der Kampf entbrannt um Platz 3, 4, 5 und 6. Diese wurde dann aber auch schnell geklärt von Kevin van der Linde, überholte dann kurz vor Boxenstopp Fenster Anfang Luca Engstler dann in der vorletzten Kurve. Das mit einem dann doch sehr guten Manöver. Unruhig wurde es dann rund um Ayun Maini, der sein Rad nach einem Boxenstopp-Fehler seines Teams im Boxenstopp-Fenster dann verlor, der ihn da dann vorzeitig ausgeschieden. Da kam das Safety Car hingegen nicht raus, wie im Vergleich dann zu diesem Vorfall, was vor einige Diskussionen führte. Boxenstopp-Fenster damit schon nach 10 Minuten geklärt worden. Alle waren drin und René Rast wollte wieder nach vorne stürmen. Ist hinter Jordan Pepper, hat angedeutet zu überholen. Jordan Pepper zieht vor ihm rein. Man sagt Moving Under Braking in neuen Sprachgebrauch des Rennsports, was ja ausdrücklich verboten worden ist. Und dann ging es für Pepper und Wittmann dort dahin. Beide schieden aus. Wittmann stocksauer, hat keine Schuld an diesem Unfall, fährt einfach nur in die erste Kurve des Sachsenrings hinein, ohne zu ahnen, was er dann ja am Ende erleben muss. Wird voll am Heck getroffen, überhaupt keine Chance, das Rennen damit auch dahin, hätte aus seiner Sicht auch deutlich nach vorne gehen können, hat er auch dann nach dem Rennen bei den Kollegen von ProSieben so gesagt. Jordan Pepper beschwerte sich dann auch direkt im Teamradio, als auch dann im Interview, hey, das war Rast schuld, klatschte ihn auch aus, zeigte Daumen hoch und auch den Mittelfinger ihm hinterher. Was wir in dieser Saison ja schon mal zu René Rast gesehen haben, Mittelfinger, das ja von Terry Vermeulen, da aber der Niederländer bestraft worden. Das aber auch dann in dem Fall vollkommen zu Recht. Ja, und da fragte man sich, ja, was ist denn jetzt passiert mit diesem Unfall? Es wurde lange untersucht, es wurde intensiv untersucht und man kam zum Schluss, es ist keiner gewesen. So wirklich, das Thema Moving Under Braking wurde ganz klar besprochen, dass man dort eben seine Linie während der Bremsphase nicht verändern darf. Ja, man darf der Ideallinie folgen, wie es auch auf dem Sachsenring üblich ist, aber nicht jetzt irgendwie deutlich ausschermen. Das hat Jordan Pepper gemacht. Einerseits muss man auch sagen, René Rast war eben zu übermütig und ist ihm auch hinten drauf gefahren, also auch causing a collision. Heißt aber im Endeffekt, man wollte nicht beide bestrafen, wäre unfair gewesen, man wollte aber auch nicht nur eine Partei bestrafen, somit beließ man es dann mit der Sache Rennunfall am Ende, was, finde ich, auch in der Betrachtung auch vollkommen in Ordnung ist. Wie gesagt, man tat sich schwer, das hat man auch in einem offiziellen Dokument der DTM so belassen, die man dort auch öffentlich einsehen kann, nachdem man beide oder in dem Sinne alle drei Parteien angehört hat, war es für die Rennleitung eben schwer, diese Strafe beziehungsweise eben keine Strafe und das dann eben als Rennunfall zu belassen. Man hat ganz klar eben gesagt, dass man nicht mit der Situation zufrieden ist, so einen massiven Unfall eben als Rennunfall abzulassen und eben dort dann auch zu belassen. Doch man hat eben eigentlich keinem so wirklich die Schuld, ja, obliegen können. Man hat keinem so wirklich die Schuld eben in die Schuhe schieben können, wenn man das jetzt mal so sagen möchte. Deshalb die Sache Rennunfall ebenso wie sie ist. Das blieb aber eben nicht unbeachtet. Der Unfall, beziehungsweise nicht mal ein Unfall, sondern einfach ein Vergehen von Terry Vermeulen. Man darf ja bekanntlich in der DTM die Reifen nicht richtig abgestellt, der Mechaniker. Deshalb gab es dort die Untersuchung und dann die Penalty Lap Zone für Terry Vermeulen, der dann final auf die dritte Position zurückgespult worden ist. Trouble gab es dann noch in der Spitzengruppe rund um Luca Engstler. Der schied dann auch im Nachhinein noch aus. Generell sehr viele Ausfälle. Luca Stolz hat dort dann die Führung dann final auch übernommen. Kevin van der Linde und Terry Vermeulen dort noch in einer, ja, in einem Infall kann man es nicht sagen, aber in der Verfolgungsgruppe unterwegs gewesen, die dort Luca Stolz nicht mehr viel interessiert hat, denn er fuhr einsam seine Kreise dann im Finalabschnitt dieses Rennens. Thomas Preining noch auf der 4, Maro Engel auf 5, Jack Aitken auf 6, Bortolotti auf 7, keine großen Punkte für ihn, Güven, van der Linde, Sheldon und Rast auf 10, Team Schmid und Auer machen das Rennen damit dann auch komplett. Heißt damit auch Kevin van der Linde mit einem nicht so guten Rennen 1 wieder erstärkt mit Rennen 2 und damit auch wieder mit dem Erreichen der Führung in der Wertung. 7 Punkte Unterschied sind es jetzt nach dem Rennen auf dem Sachsenring. 15 Punkte für Maro Engel. Bleibt damit aber weiterhin im Kampf um die Meisterschaft, während es für Jack Aitken, Thomas Preining und Sheldon van der Linde eng wird. Über 50 Punkte zurück, Jack Aitken 120, Thomas Preining 119, Sheldon van der Linde 115 und René Rast 114. Selbst Luca Stolz ja noch mit 114 Punkten, der ja so wirklich in der letzten Saisonhälfte bekanntlich in der DTMS so richtig warm wird, muss man sagen. Ist das ein, finde ich, Dreikampf, muss man sagen, 15 Punkte, das ist so die Grenze jetzt für dieser Saison gewesen. Maro Engel dort mit 15 Punkten belegt, deshalb hat er auch noch realistische Chancen einzugreifen, außer natürlich auf dem Red Bull Ring. Läuft alles rund und quer und schief für die ersten drei, dann können natürlich Jack Aitken und Sheldon van der Linde, die sich sicherlich auf dem Red Bull Ring aufgrund der Streckencharakteristik ihres Autos dann auch entgegenkommen. Einiges dafür auch ausmalen. In der Teamwertung weiterhin vorne Schubert Motorsport 273 Punkte, Abt Sportsline 251 Punkte und das Team Winboard Racing mit 231 Punkten auf der dritten Position zu gehen. In der Herstellerwertung Mercedes vor Lamborghini 324 zu 304, BMW auf 3 mit 286, Audi auf 4 mit 267 und Ferrari auf 204 Punkten auf der vierten Position, Porsche und McLaren 180 bzw. 71 Punkte in dieser Wertung auf 6 und 7 zu finden. Die DTM damit dann weiter in der Saison 2024 zu gehen, schon erwähnt auf dem Red Bull Ring, 27. bis 29. September, dann gut fast einen Monat später im Oktober, 18. bis 20. in Hockenheim. Da kommt es dann an, wer dort final sich die Krone aufsetzen kann. Das fragen wir uns natürlich auch in der Langstreckenweltmeisterschaft. Dort geht es ja direkt schon weiter in der Saison 2024 in Fuji. Dort macht man halt in der japanischen Motorsportregion, muss man sagen, Fuji, ja, eigentlich schon fester Bestandteil, Tradition in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Müssen wir aber noch zwei Sachen aufarbeiten, bevor wir direkt aufs Wochenende kommen, gehen auf nochmal zurück auf die 6 Stunden von Spa. Dort die 50er Ferrari-Mannschaft einen ja, Protest eingelegt, aufgrund dessen wegen des Verlängern des Rennens. Dort war man nämlich vor der roten Flagge vorne. Da hat man das Ganze irgendwie ein bisschen anders gesehen, dass man eben wohl aus ihrer Sicht nicht erlaubt, dieses Rennen der Rennleitung dort verlängert hat. Das wurde jetzt eben abgelehnt. Damit bleibt das Ergebnis von Spa bestehen. Auch müssen wir wieder erneut auf die Balance of Performance schauen. Toyota bekommt erneut den BOP-Hammer, Toyota erneut mit einem höheren Mindestgewicht und einer reduzierten Maximalleistung für die zweite, für FIAW-Ziellauf in Folge im Rahmen des Balance of Performance eben für das kommende Wochenende in Fuji. Der japanische Hersteller muss mit seinem GR010 Hybrid mit einem Gewicht von 1070 Kilogramm bei seinem Heimrennen dort dann hineingehen, was eine Erhöhung von um 5 Kilogramm im Vergleich zum vorigen Rennen auf dem Circuit of the Americas darstellt. Gleichzeitig wird auch die Leistung unter 250 km/h um 4 kW auf 493 kW gesenkt. Diese Änderungen folgen auf eine weitere starke Leistung eben von Toyota in Kota, wo das Auto mit der Nummer 7 mit Kamui Kobayashi, Mike Conway und Nick de Vries nur aufgrund einer Durchfahrtsstrafe in den letzten Stunden einen wahrscheinlichen Sieg damit verpasste. Toyota wurde jedoch für Fuji eine günstigere Leistungssteigerung über 250 km/h gewährt. Diese 250 km/h Regelung ja seit Le Mans neu. In der BOP-Regelung der WEC mit einer Erhöhung der Leistung ist man damit jetzt mit 5,4% über diesen Schwellenwert gegenüber 4,6% als noch zuvor unterwegs. Der GR010 Hybrid ist eines von nur zwei Hypercars, die im Vergleich zu Quota an Gewicht zugenommen haben. Das andere ist die Alpine, nämlich die A424 mit einer Erhöhung um gerade mal 1 Kilogramm. Vier Autos haben Gewichtseinsparungen erhalten, wobei die größte Reduzierung von 7 Kilogramm bei Peugeot erfolgte, was auf das Klassentiefstgewicht von 1030 Kilogramm bringt. Das Mindestgewicht des Porsche 963 wurde um 4 Kilogramm auf 1049 Kilogramm reduziert, während der Cadillac V-Series R um 1 Kilogramm gesenkt wurde. Der BMW Hybrid V8, der Ferrari 499P und der Lamborghini SC63 blieben unverändert im Vergleich zu Quota, wobei Ferrari und Lamborghini auch ihre identischen Basisleistungen von 500 kW bzw. 520 kW beibehalten durften. Neben Toyota haben alle übrigen 5 Hypercars Leistungssteigerungen zwischen 2 kW und 4 kW für Fuji erhalten. Peugeot erhielt die größte Steigerung mit 4 kW auf nunmehr 513 kW, gefolgt von Porsche, Alpine mit jeweils zusätzlichen 3 kW, wo sie jetzt auf 518 bzw. im Falle von Alpine auf 512 kW bringen. Cadillac und BMW mit einer Erhöhung um 2 kW. Nun das Maximum von 520 kW, während eine ähnliche Änderung dann auch den BMW auf 515 kW bringt. Da die verbleibenden 7 Hypercars neben dem Toyota hätten alle keine Reduzierung ihrer Leistungssteigerungswerte um weniger als 1%. Neben Toyota haben nur Ferrari und Porsche positive Werte über 250 km/h, 1,3% im Falle von Ferrari und 0,2% im Falle von Porsche. Jemand, der erneut damit in die Langstrecken-Weltmeisterschaft zurückkehrt, ist mit der 88 Christian Ried. Er wird die Mannschaft in Fuji wieder unterstützen. Neben Mikkel Pedersen und Dennis Olsen wird er dann die 6 Stunden von Fuji auf dem Fuji Speedway bestreiten. Das in seinem eigenen Team Proton Competition. Und dann schauen wir natürlich auch noch für euch auf die Zeiten. In Fuji wird es ja nicht unbedingt allzu erfolgreich, was das lange Ausschlafen angeht, muss man ganz klar sagen. Wird schon eher dann eine interessantere Sache, sage ich jetzt einfach mal so. Das Ganze könnt ihr wieder erneut verfolgen bei Eurosport, sowohl bei Discovery Plus. Das sowieso eigentlich alles bei Discovery Plus zu verfolgen, was Langstrecken-Weltmeisterschaft angeht, Qualifying 3.10 Uhr, beziehungsweise dort das freie Training am Samstag, Qualifying um 7.10 Uhr, das Ganze eben bei Discovery Plus zu sehen im englischen Originalkommentar. Am Sonntag dann eben geht es ab 3.30 Uhr los mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft, das dann eben aus Fuji und das dann auch zu sehen. Das komplette Rennen für euch bei Eurosport 1, also da ohne große Probleme könnt ihr dort die ganze Langstrecken-Weltmeisterschaft Lauf Nummer 7 der Saison 2024 dann auch im Free-TV verfolgen über die komplette Distanz. Auch Sport 1 überträgt wieder aus ihrem Studio in München. Man wird dort am Sonntag, wenn ich richtig informiert werde, und da schauen wir natürlich auch nochmal in das Live-Programm rein. Dort, wenn ich es richtig sehe, zeigt man anscheinend nur eine verkürzte Live-Zusammenfassung, die aber bisher, wenn ich es richtig sehe, noch nicht aktuell voll terminiert ist. Zumindest steht es noch keinem Fernsehprogramm und auch in keiner Meldung dort drin. Damit war es das auch für diese Folge und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Langstrecken-Weltmeisterschaft 2024 Fuji 24 und wir sind dann nächste Woche wieder zurück mit der Analyse und allem, was dazu gehört. Bis dahin, ciao, tschüss und bye bye hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de.